Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Millionen vertriebene Menschen. Eine drohende Hungerkatastrophe. Brutale Gewalt. Die Lage in dem nordostafrikanischen Land Sudan ist verheerend. Seit mehr als einem Jahr tobt dort der Krieg. Oft unter dem Radar der hiesigen Öffentlichkeit. Was aber sind die Ursachen für den blutigen Konflikt? Wie läuft die Versorgung der Flüchtlinge in den Nachbarstaaten? Können Deutschland und Europa etwas tun, um die Situation im Sudan zu verbessern? Und wie wahrscheinlich ist es, dass der Krieg in nächster Zeit endet? Das wollen wir in dieser Folge unseres Podcasts mit Steffen Krüger besprechen. Der Politikwissenschaftler leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ägypten, das auch für den Sudan zuständig ist. Ägypten grenzt an den Sudan. Hunderttausende Sudanesen sind bereits dorthin geflüchtet. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight.
Ich bin jetzt mit Steffen Krüger verbunden. Herr Krüger, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Wagner. Ich freue mich auf das Gespräch.
Herr Krüger, unser Podcast beginnen wir immer mit einer Art Aufwärmrunde. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie beenden. Einverstanden?
Ja.
Der Sudan ist ein Land, das
derzeit in einer sehr tiefen humanitären Krise steckt.
Wer den Krieg im Sudan verstehen will, muss
viel Zeit mitbringen und viele Artikel lesen.
Ein Ende der Kämpfe im Sudan ist
derzeit fast unmöglich aufgrund der langen Geschichte und der verfahrenen Situation.
Herr Krüger, in den hiesigen Medien lesen wir ja sehr viel von der Gewalt im Nahen Osten und dem verheerenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Deutlich weniger bekommen wir mit vom Krieg im Sudan. Dieser Krieg begann im April 2023 und der ehemalige UN-Sonderkoordinator für den Sudan, Volker Perthes, hat den Krieg vor einigen Monaten als die aktuell größte humanitäre Krise der Welt bezeichnet. Wie dramatisch, Herr Krüger, ist die Lage im Sudan?
Ja, da kann man dem UN-Sonderkoordinator nur zustimmen. Sudan ist ja der drittgrößte Flächenstaat auf dem afrikanischen Kontinent und hat in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehrere Bürgerkriege und Katastrophen erlebt. Seit April ist nur die Armee von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Dagalo in einem blutigen Machtkampf. Also wir haben in dem aktuellen Konflikt um die 15.000, manche Experten gehen noch von deutlich höheren Zahlen aus, an Todesopfern zu beklagen. Die Hälfte der 50 Millionen Sudanesen im Land braucht dringend Hilfe und ca. 18 Millionen Menschen leiden unter Hunger, davon 3,6 Millionen Kinder sind schwer unterernährt. Der Experte John Prendergast schrieb in der letzten Ausgabe der Foreign Affairs, dass es in den nächsten 4 Monaten 2,5 Millionen Sudanesen an Unterernährung sterben könnten. Das wären ungefähr doppelt so viele Menschen wie bei der großen Hungerkatastrophe in Äthiopien 1983. Und derzeit sind ungefähr 10 Millionen Menschen im Sudan, die ihre Heimat verlassen mussten. Viele sind in die Nachbarstaaten Ägypten, Südsudan oder in den Tschad geflohen. Und in einigen Gebieten sind die Flüchtlinge auch in den Fronten geraten. Also in der Regionalhauptstadt Al-Fasher in Nord-Darfur leben mittlerweile 1 Million Menschen eingesperrt in einer Stadt und versuchen dort zu überleben. Al-Fasher wird von der sudanesischen Armee verteidigt und von der rivalisierenden RSF belagert. Daher kam es schon zu Bombenangriffen, bei denen Zivilisten ums Leben gekommen sind. Also die UN und die internationalen Hilfsorganisationen waren bereits vor weiteren humanitären Katastrophen.
Sie haben jetzt die Vertriebenen und Flüchtlinge schon angesprochen. Laut UNO-Flüchtlingshilfe handelt es sich, Stand Juli, um mehr als 10 Millionen Menschen. Die meisten davon sind Binnenflüchtlinge, eine große Zahl, auch das haben Sie angedeutet, sucht aber auch Schutz in Nachbarstaaten wie dem Südsudan, dem Tschad oder Ägypten. Sie leben und arbeiten ja in Ägypten. Dort haben bis Juni dieses Jahres laut UNO rund 400.000 Menschen aus dem Sudan Zuflucht gesucht. Wie geht es den Menschen denn dort, also in Ägypten, und welche Herausforderungen gehen damit für den ägyptischen Staat einher?
Also im Süden Ägyptens kommen die Menschen aus dem Sudan an und es werden täglich mehr. Die Region dort unten hat seit einigen Wochen mit einer großen Hitzewelle zu kämpfen. Das heißt, auch die klimatischen Bedingungen sind sehr schlecht für die Menschen dort. Und im Juli gab es sogar Todesopfer aufgrund von Dehydrierung von Menschen, die über die Grenze nach Ägypten gekommen sind. Ägypten hat ja eine enge Verbindung an Sudan. Teilweise war Ägypten auch Kolonialmacht im Sudan. Teilweise gab es aber auch positive politische Zusammenarbeiten. Und Ägypten an sich ist ja auch ein offenes Land gegenüber Migranten und Migrationsbewegungen. Auch große Gruppen aus Europa haben ja in Ägypten Zuflucht gefunden in der Vergangenheit. Nur jetzt kann man in den sozialen Medien beobachten, dass es doch eine Missstimmung gibt. Also Sudanesen werden halt eben vorgeworfen, dass sie Arbeitsplätze wegnehmen, zum Teil aber auch durch Wohnungskäufe den Wohnungsmarkt negativ beeinflussen. Also man kann zunehmend sehen, dass in den sozialen Medien die Stimmung gegen sudanesische Flüchtlinge aufgeheizt wird und das zu Problemen führt in der Gesellschaft. Die Regierung hält sich da noch etwas zurück, hat aber allerdings auch schon illegale sudanesische Schulen geschlossen, die eben nicht nach dem ägyptischen System funktioniert hatten, sondern eben für Flüchtlinge aus dem Sudan da waren. Das hat die ägyptische Regierung eben nicht akzeptiert. Allerdings würde ich jetzt auch keine Parallelen zu der dramatischen Lage oder den rassistischen Ausschreitungen in Tunesien sehen, die ja auch im letzten Jahr gegenüber afrikanischen Flüchtlingen stattfanden. Soweit ist man hier in Ägypten nicht. Aber wie gesagt, die Stimmung in der Bevölkerung ist etwas aufgeheizt, was natürlich auch daran liegt, dass man in Ägypten gerade eine sehr starke wirtschaftliche Krise durcherlebt. Die Preise steigen, die Subventionen müssen gekürzt werden und somit verschlechtert sich eben die Lebensbedingungen der vor allem ärmeren Bevölkerung in den ägyptischen Städten.
Und die sudanesischen Flüchtlinge, um auf die nochmal kurz zu schauen, wie werden die versorgt? Also ist das die UNO, die beispielsweise Nahrung verteilt oder wie funktioniert das?
Ja, also es gibt die UNO und andere internationale Organisationen, die sich in Flüchtlingslagern um die offiziell gemeldeten Flüchtlinge kümmern. Aber wie auch so oft in den afrikanischen Ländern finden auch informelle Netzwerke, auch zum Teil religiöse Gruppen, sich zusammen, um den Flüchtlingen zu helfen. Ein Großteil der Flüchtlinge ist natürlich auch auf sich selbst gestellt und die leben hier in Kairo oder in anderen ägyptischen Städten auf der Straße und versuchen sich mit Gelegenheitsjobs durchzuschlagen.
Herr Krüger, schauen wir jetzt zurück in den Sudan und auf die dortigen Entwicklungen. Sie haben ja schon angesprochen, es kämpfen Einheiten der Armee gegen die sogenannten Rapid Support Forces, die RSF. Der Krieg ist ja insgesamt sehr komplex und hat auch weiter zurückreichende Ursachen. Was war der akute Auslöser für die Eskalation der Gewalt?
Sudan wurde 26 Jahre lang von dem Langzeitherrscher Omar al-Bashir geherrscht, der ein sehr autokratisches System etablierte. Und unter sich eben die sudanesische Armee, SAF, und die RSF hatte, also zwei militärische Einheiten, die für sein Regime standen und eben seine Macht durchsetzten. Die RSF entstand aus den Reitermilizen im Darfur-Gebiet und die SAF war eben das Rückgrat des Regimes. Aufgrund des Drucks aus der Zivilgesellschaft, aber eben auch mit Unterstützung der beiden SAF und RSF wurde Omar Bashir gestürzt und es gab eben kam zu einem Art Machtvakuum, wo sich eben die Kräfte neu aufteilten.
Das war 2019.
2019, genau. Und es etablierte sich in diesem Friedensprozess auch erstmal eine zivil-militärische Regierung, die eben beauftragt war, so eine Art Transition durchzuführen, das Militär zu reformieren und eben diese Kräfte wie die RSF, aber auch andere Gruppen in das Militär mit einzubringen. Das hat nicht funktioniert. Es lag vor allem aber auch an die wirtschaftliche Lage, die in der Zeit sehr prekär war und eben zu Unzufriedenheiten in der Bevölkerung und aber auch im Militär führten. Das Militär und die RSF gemeinsam putschten eben dann nochmal gegen diese Zivil-Militär-Regierung.
Also die haben zusammen geputscht. Damals sozusagen noch auf einer Seite.
Genau, noch auf einer Seite. Das Zerwürfnis kam dann eben im April 2023, also zwei Jahre später.
Und im April 2023, warum ist da die Situation denn dann eskaliert und wie sieht eigentlich aktuell die militärische Lage aus?
Der direkte Auslöser des aktuellen Bürgerkriegs zwischen den beiden militärischen Gruppen kam eben dadurch zustande, dass der de facto Präsident und Anführer der SAF, also der sudanesischen Armee, versucht hatte, den Anführer der RSF zu entlassen, also der Hemeti, ist sozusagen der Anführer der RSF, der diesen Transformationsprozess nicht akzeptierte und eben dahin entlassen wurde. Nach dieser Entlassung fanden die ersten Kämpfe in Khartoum statt, mit einzelnen Scharmützeln, was sich dann auch im ganzen Land immer weiter ausbreitete. Und die RSF, also die Rapid Support Forces, waren mit ihrer Strategie sehr erfolgreich, hatten auch die bessere Ausrüstung, vor allem für die Kämpfe in den ländlichen Gebieten, und übernahm relativ schnell das Zentrum, den Süden und den Westen des Landes. Was eben dazu führte, dass, wenn man sich das auf einer Karte anschaut, fast 2/3 des bewohnten Landes von der RSF relativ schnell besetzt wurden.
Also kann man sagen, es ist ein Machtkampf im Grunde zwischen Einheiten der Armee unter dem General Al-Burhan und den sogenannten Rapid Support Forces RSF von Daglo, genannt Hemeti.
Um das aber noch vielleicht noch etwas auszuführen, natürlich haben wir auch noch Akteure wie ehemalige Mitglieder des Bashir-Regimes, die in Khartoum die Fäden ziehen. Wir haben natürlich auch die lokale Macht begrenzt auf eben Milizengruppen oder auch Rebellengruppen. Also so ganz auf die Führer kann man es nicht direkt beziehen, aber man kann schon sagen, dass es halt eben jetzt diese Hauptkonfliktlinie zwischen diesen beiden militärischen Organisationen gibt.
Ich würde mal ganz gerne ganz kurz noch ein bisschen näher auf die Rapid Support Forces, also die RSF unter Hemeti, schauen. Im Deutschlandfunk wurde diese Gruppe unter Berufung auf eine Journalistin auch als eine Art Mafia bezeichnet. Lassen Sie uns mal genauer auf diese Gruppe schauen. Was ist das eigentlich für eine Organisation? Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, wo die geschichtlich herkommt. Was sind ihre Ziele? Wie finanziert sie sich und wie geht sie in diesem Krieg vor?
Also diese sogenannten Rapid Support Forces, das ist ja also eine mobile Guerillatruppe, die eben aus diesen arabischen Reitermilizen Janjaweed entstanden sind. Ich weiß nicht, ob der Begriff noch geläufig ist, aber das waren sozusagen die Hauptverursacher von diesen ziemlich gewalttätigen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung im sogenannten Darfur-Konflikt 2003 bis 2008. Da sprach man damals von fast 400.000 Todesopfern. Im Prozess eben, nachdem der Darfur-Konflikt mithilfe von internationalen Verhandlungen beendet wurde, hat man eben dann auch diese Reitermilizen umbenannt in diese Rapid Support Forces und eben die als Machterhalt oder als Mittel zum Machterhalt in Darfur weiter benutzt. Der Anführer, also Dagalo oder Hemeti, seine Eltern sind Flüchtlinge aus dem Tschad, der ist in den 70er Jahren in Sudan geboren, trat diesen Reitermilizen bei, hat auch nur 3 Jahre in der Schule verbracht, galt aber als sehr machtbewusst. Trat eben diesen Reitermilizen bei und wurde dann eben von dem damaligen Präsidenten Bashir zum Leiter der Rapid Support Forces ernannt. Und auf dieser Position hat er eben nach und nach seine Macht ausgebaut, was vor allem auf die Besetzung von Goldminen, also Sudan verfügt über einen relativ großen Anteil von Goldminen und das ist ja ein sehr lukratives Geschäft. Und auch die Rapid Support Forces wurden als Söldner in anderen Konflikten eingesetzt. Also zum Beispiel in Jemen auf Seite der Saudi-Arabiens, aber auch in Libyen gemeinsam mit der damaligen Wagner-Gruppe, jetzt Afrika Korps, haben die RSF-Truppen in Libyen zum Teil Ölfelder besetzt und da eben auch Gewinne machen können. Also der Hemeti ist halt eben ein starker Opportunist. Also der hat sich erst auf Seiten Bashirs, dann hat er ihn mit den anderen zusammen gestürzt. Also der richtet sich immer dahin aus, wo es die Macht gibt und eben jetzt durch die wirtschaftlichen Gewinne im Goldhandel und eben mit den Söldnern hat er sein Imperium ausgebaut. Und die Bezeichnung, dass das eine mafiöse Struktur ist, kann man da sehr gut teilen. Das ist halt eben sehr eng mit wirtschaftlichen Interessen verbunden.
Herr Krüger, es gibt ja auch Berichte von Massakern und Gewalt gegen ethnische Gruppen im Zusammenhang mit dem Konflikt. Sind es denn vor allem die RSF, die für die Brutalität verantwortlich sind? Oder gibt es Berichte über so ein Vorgehen auf verschiedenen Seiten?
Das lässt sich schwer belegen, aber die Berichte zeigen eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf allen Seiten. Also nicht nur der beiden Hauptakteure, sondern eben auch der regionalen Milizen und Gruppen, die darunter stehen. Also die RSF, die ja eben aus diesen Reitermilizen im Darfur entstanden sind, sind natürlich auch weiterhin verantwortlich für das, was in Darfur geschehen ist und jetzt auch natürlich geschieht. Ich hatte ja vorhin die Stadt Al-Fasher erwähnt, wo eine Ethnie, die Masalit, das ist eine nicht-arabische Ethnie in Darfur, eben stark bedrängt wird und eben zum Teil willkürlicher Gewalt und zum Teil auch Ermordungen ausgesetzt ist. Also das ist bei der RSF schon deutlich zu sehen. Die sudanesische Armee SAF ist natürlich mit diesen Luftschlägen, die ja nicht sehr genau sind, natürlich auch daran betroffen, dass die Zivilgesellschaft darunter leidet. Und auf beiden Seiten wird vorgerufen, dass zum Beispiel Ernten zerstört wurden, um die Hungersnot noch weiter voranzutreiben. Also man muss halt eben sagen, dass auf beiden Seiten Verbrechen geschehen, aber eben wie gesagt jetzt sehr deutlich auf Seiten der RSF in Darfur die Verbrechen in den Medien publik werden.
Herr Krüger, welche Rolle spielen in dem Konflikt denn internationale Akteure? Also gibt es Unterstützer der verschiedenen Beteiligten und wenn ja, welches Kalkül verfolgen die Unterstützerstaaten?
Also die externen oder internationalen Akteure sind natürlich stark vertreten und man sieht das auch sehr deutlich. Also es gibt natürlich die Akteure, die sich da für den Frieden in dem Land oder auch in der Region einsetzen, die Afrikanische Union. Die USA sind sehr stark dort vertreten, aber auch die Arabische Liga und die Europäische Union. Aber was interessant ist bei dem Konflikt, sind natürlich die bilateralen Unterstützer, die sich auf einer der beiden Seiten bewegen. Das ist jetzt bei der SAF, also der sudanesischen Armee, ist das Ägypten, Iran und die Türkei, die sehr stark die Kräfte unterstützen, auch mit Waffenlieferungen.
Mit welchem Kalkül? Also warum?
Hier geht es natürlich aus ägyptischer Sicht natürlich eine Art Stabilität in der Region zu schaffen und halt eben auch die Beziehungen, die Ägypten lange mit der sudanesischen Regierung hat, aufrechtzuerhalten. Was sich aber hier interessant darstellen lässt, ist natürlich auch, dass in der Region an sich Iran, Ägypten und die Türkei natürlich gar nichts miteinander zu tun haben, sondern teilweise ja auch auf anderen Seiten stehen. Also man kann diese bilateralen Kooperationen eben nicht eins zu eins in andere Konflikte übertragen, was hier ganz interessant ist im Sudan. Auch Saudi-Arabien hat natürlich lange Zeit die SAF unterstützt. Und Saudi-Arabien spielt immer wieder eine Rolle bei Vermittlungsbemühungen und aber auch bei der Blockade von Vermittlungsbemühungen. Das sind halt eben auch die alten Beziehungen.
Wer unterstützt denn die RSF, also die Rapid Support Forces?
Die paramilitärische Rapid Support Forces werden hauptsächlich von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Hier geht es vor allem ums Gold. Also das geschmuggelte Gold, was auf den Märkten in den VAE verkauft wird, stammt eben hauptsächlich aus dem Sudan. Und im Gegenzug liefern die Vereinigten Arabischen Emirate Waffen an das Land. Zum Teil über Schmuggelrouten im Tschad, aber auch über das Rote Meer.
Ja, und welche Rolle spielen denn Länder außerhalb der, sagen wir mal, grob gefasst der Region, also beispielsweise Russland?
Also Russland ist eben Unterstützer beider Seiten und hat eine ganz besondere Stellung hier. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass die RSF mit den russischen Wagner-Milizen, jetzt eben dem Afrika-Korps in Libyen, gemeinsam eine militärische Aktion durchgeführt hatte und zum Teil eben auch Erdölfelder besetzt hält. Das Afrika-Korps möchte ja in Libyen auch seine Position noch weiter stärker ausbauen und arbeitet dort eben mit der RSF zusammen. Jetzt gab es aber neue Verhandlungen zwischen der sudanesischen Regierung und Wladimir Putin zum Bau einer neuen Marinebasis am Roten Meer. Das ist ein Langzeitprojekt, das auch schon zwischen Omar el-Bashir und Putin 2017 gestartet wurde. Und Sudan möchte halt eben oder unterstützt Russland bei dem Bau dieser Marinebasis am Roten Meer für 4 Boote und ungefähr 100 Marinesoldaten. Man kann jetzt auch noch sagen, dass der ukrainische Geheimdienst aufgrund dieses Russland-Engagements eben auch aktiv ist und zum Teil Gruppen unterstützt, die gegen dieses russische Engagement kämpft.
Sie haben das schon gesagt, Herr Krüger, dass der Sudan von 1993 bis 2019 von dem Diktator Omar al-Bashir regiert wurde, dem Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und auch Völkermord im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in der sudanesischen Region Darfur, den Sie auch schon erwähnt haben, in den 2000er Jahren vorgeworfen werden. Nach Demonstrationen gegen al-Bashirs Regierung kam es dann 2019 zu einem Militärputsch, wobei der Druck der Zivilgesellschaft, die für einen demokratischen Übergang eintrat, auch danach anhielt. Es gab dann zeitweise ja durchaus Hoffnung, dass der Sudan eine demokratischere Entwicklung nehmen könnte. Ganz generell gefragt, warum ist das aus Ihrer Sicht anders gekommen und das Land versinkt jetzt im Krieg?
In der Zeit, als der Langzeitherrscher Bashir 2019 gestürzt wurde, auch mit Unterstützung des Militärs und der RSF, da waren die Hoffnungen groß. Man sprach auch von einem verspäteten arabischen Frühling und setzte alles auf die zivile Oppositionsbewegung, die aus verschiedenen Parteien bestand und eben gemeinsam mit dem Militär eine Transitionsregierung aufbauen sollte. Diese Regierung wurde unter dem Premierminister Hamdok geleitet, der auch zum Anfang mit großer Unterstützung des Westens die Geschäfte weiterführen konnte. Allerdings merkte man relativ schnell, also einige Monate später, löste die RSF ein Protestcamp von zivilen Gruppen in Khartoum auf und tötete dabei 100 Demonstranten. Also man hatte da gesehen, dass das Militär eben doch nicht ganz auf der Seite dieses Transitionsprozesses stand. Die beiden Militärgruppen RSF und sudanesische Armee putschen dann eben gegen diese zivile Regierung 2021 und sind seitdem eben beide Machthaber oder haben dann die Macht übernommen. Ein großer Teil der zivilen Kräfte ist dann ins Gefängnis gegangen oder wurde ins Gefängnis geworfen oder ging ins Exil. Also wir haben hier auch in Kairo noch relativ starke zivilgesellschaftliche Gruppen aus Sudan, aber eben auch in anderen Ländern, in Kenia, in den Nachbarländern sind viele Exil-Sudanesen, die eben sich weiter für eine friedliche Transition einsetzen. Das ist eben vielleicht die Hoffnung, dass man diese Kräfte auch wieder in den Sudan bekommt und die dann eben möglicherweise da, wenn es mal zum Frieden kommt, wieder den Transitionsprozess steuern können.
Herr Köger, Sie haben jetzt den Frieden erwähnt. Kürzlich meldeten ja Medien den möglichen Beginn von durch die USA vermittelten Friedensgesprächen. Für wie realistisch halten Sie denn ein baldiges Ende des Krieges? Und was sind die entscheidenden Fragen, die geklärt sein müssen, damit ein nachhaltiger Frieden überhaupt denkbar ist?
Die Friedensverhandlungen unter Leitung der UN, die im Juni stattfinden sollten, schlugen fehl. Die RSF und auch die SAF hatten daran kein Interesse. Die Amerikaner hatten daraufhin angeboten, im August, am 14. August in der Schweiz nochmal so einen Friedensprozess in Gange zu bringen. Der Außenminister Blinken, dem geht es vor allem um die Einstellung der Gewaltakte im Land, aber auch den verbesserten Zugang von internationaler Hilfe an die betroffene Zivilgesellschaft oder Bevölkerung und eben aber auch um Monitorprozesse oder Prozesse, um den Transitionsprozess zu überwachen. Das ist jetzt alles natürlich sehr theoretisch. Allerdings kann man vielleicht als Erfolg sehen, dass die RSF tatsächlich zugesagt hat, zu dem Treffen zu kommen. Bis heute ist noch keine Antwort der SAF erfolgt. Die SAF bemängelt, dass es ein paar formale Probleme gibt. Ja, also die möchten gerne noch Vorbereitungsgespräche haben. Die sagen aber auch, dass vergangene Friedensbeschlüsse oder Friedenskonferenzen eben noch nicht abgeschlossen sind. Also es kann eben passieren, dass auch diese Initiative in der Schweiz, dass die nicht stattfinden wird, weil halt eben eine der beiden Parteien nicht daran teilnehmen wird.
Und wenn wir von diesen konkreten Gesprächen mal absehen, was sind denn die wichtigsten Schritte, die gemacht werden müssen, dass sozusagen grundsätzlich Frieden möglich ist? Also gibt es irgendwie eine Möglichkeit, zwischen diesen beiden Parteien, die ja beide Machtanspruch erheben, in irgendeiner Form aus ihrer Sicht eine Lösung zu finden?
Leider stehen jetzt erstmal die Probleme an, die wirklich schwerwiegend sind. Also wir haben natürlich auf beiden Seiten oder in dem Konflikt sind zwei Kriegsverbrecher sozusagen dran. Das kann man eben bei solchen Verhandlungen auch nicht vernachlässigen. Ja, also die RSF mit den Einsätzen im Darfur und die SAF, die ja eben auch 26 Jahre lang das Bashir-Regime unterstützt hatte. Und man kann halt eben auch den Punkt nicht vernachlässigen. Das Zweite sind natürlich auch, dass diese internationalen Einflüsse oder auch diese internationalen Beziehungen der beiden Kriegsparteien natürlich auch da an dem Konflikt weiterhin eine Rolle übernehmen. Und dann natürlich muss natürlich auch gesehen werden, dass diese Parteien die, oder Kriegsparteien, die in diesen jeweiligen Koalitionen sind, natürlich auch sehr dynamisch sind und halt eben auch die Seiten wechseln könnten, sobald da eine Schwäche gezeigt wird. Also die heizt halt eben den Konflikt auch noch weiter an. Und auch natürlich dieses Leid in der Bevölkerung mit den vielen Flüchtlingslagern und Kämpfen in diesen Regionen hat halt eben auch dafür geführt, dass sich so diese traditionellen Strukturen immer stärker auflösen, weil die Menschen eben nicht mehr da leben, wo ihre Familien hunderte Jahre lang gelebt hatten und somit halt eben auch gesellschaftliche Identitäten verloren gehen, die halt jetzt überall im Land verteilt sind. Das heißt jetzt zum Beispiel, aufgrund der Fluchtbewegung sind halt eben jetzt auch zunehmend mehr Christen im Norden und Muslime im Süden. Also das sind halt eben so alles Beispiele, die zeigen, dass sich dieses Puzzle immer mehr kompliziert und die Puzzleteile immer kleiner werden in dem Land.
Herr Krüger, das klingt tatsächlich alles sehr, sehr kompliziert und komplex und der Weg zu einem nachhaltigen Frieden noch relativ lang. Gibt es denn etwas, was Deutschland und Europa aus Ihrer Sicht tun könnten, um die Situation im Sudan zu verbessern?
Sie erwähnten ja eingangs das Zitat von dem UN-Sonderkoordinator, dass es die größte humanitäre Krise derzeit ist. Und das muss man sich halt immer vor Augen führen. Also die Zahlen hatte ich ja genannt, also über 10 Millionen Flüchtlinge und auch die Geiselhaft der Zivilbevölkerung in einigen Städten. Dann hatte ich auch die Hitzewellen und die Opfer an der Grenze zu Ägypten erwähnt, mittlerweile auch an der Grenze zu Eritrea. Also im Osten des Landes, das übrigens auch ein Konfliktgebiet ist, sind gerade sehr starke Regenfälle. Also im Prinzip treffen da viele Katastrophen auf einen Punkt zusammen. Die UN hatte mal errechnet, dass ungefähr 2,7 Milliarden US-Dollar nötig sind, um die Zivilgesellschaft akut zu helfen oder die Zivilbevölkerung akut zu helfen. Es sind 2,7 Milliarden Dollar notwendig. Davon ist knapp ein Drittel gerade mal ausgezahlt worden. Dann natürlich muss man, glaube ich, konsequenter mit den Sanktionen gehen und vor allem auch die wirtschaftlichen Interessen der Kriegsparteien treffen. Ich hatte ja erwähnt, die RSF ist wirtschaftlich sehr aktiv, aber auch die sudanesische Armee ist ein ziemlich großer Wirtschaftsakteur im Land. Ja, also gerade Sudan ist auch ein Land, wo viele Waffen produziert werden. Und das ist natürlich alles unter der sudanesischen Armee. Vielleicht mal hier als Beispiel. Also die EU zum Beispiel, die brauchte, also nach Ausbruch der Konflikte am 15. April, brauchte die bis zum 9. Oktober mit einer Handlungsvorgabe und erst Sanktionen wurden erst im Januar 2024 beschlossen. Also solche Dinge sind halt auch viel zu spät geschehen und da müsste sich, glaube ich, vor allem die EU und Deutschland noch stärker bemühen.
Herr Krüger, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.